RBB 24 Inforadio Spezial.
Und dazu begrüßt sie Ursula Voss-Henrich. Herzlich willkommen. Karfreitag ist der Tag, an dem in den Kirchen an Jesu Tod am Kreuz erinnert wird. Für Christinnen und Christen ist dieser Tod aber nicht das Ende, sondern der Anfang der Hoffnung auf Erlösung. Doch was, wenn Gerechtigkeit und Heil auf sich warten lassen? Kirsten Dietrich über Heilserwartungen, Apokalypse und die Frage der Zeit.
Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit, pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit.
So klingt der große zeitliche Atem im Buch Kohelet, dem sogenannten Prediger Salomo im Alten Testament der Bibel. Die Weltsicht und auch das Zeitverständnis, das hinter diesen Texten steht, nennt die Theologie Weisheit.
Weisheit ist immer eine Frage, wie wir die Gegenwart qualitätmäßig aufladen können. Was uns besonders berührt und was im Grunde genommen in bestimmten Zeiten auch an der Tagesordnung ist.
Sagt der Theologe und Schriftsteller Klaas Heusing.
Es geht um die Qualität von Zeit, dass man sagt, ja, Kindererziehung hat eine ganz bestimmte Qualität, die Zeit für Kindererziehung, die Zeit für die Arbeit hat eine bestimmte Qualität, auch die religiösen Rituale, wenn man denn religiös-musikalisch ist, hat einen Wert. Und dafür gibt es auch bestimmte Zeiten. Da würde ich immer sagen, ja, es geht letztlich um einen Qualitätsbegriff.
Biblische Quality Time. Das klingt verheißungsvoll in einer Gegenwart, in der sich die Termine drängen und die Zeit für viele aus der Balance geraten zu sein scheint. Die einen finden nicht genug Stunden am Tag für all die Aufgaben, die erledigt werden müssen. Die anderen wissen nicht, wie sie ihre Zeit füllen sollen. Alles hat seine Zeit. Das klingt da doch wie ein Versprechen.
Lieben hat seine Zeit. Hassen hat seine Zeit.
Erstaunlicherweise hat diese Weisheit, dieses Ruhen in einem erfüllten Zeitlauf, aber die längste Zeit in den christlich geprägten westlichen Gesellschaften keinen besonders guten Ruf gehabt. Ein anderer Aspekt von Zeit stand im Vordergrund. Der nach vorne drängende, Veränderung erzwingende, der Fortschritt hin zu noch besseren Zeiten. Auch für dieses Zeitverständnis lässt sich ein Modell in der Bibel finden.
Und siehe da, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stück. Von oben an bis unten aus. Und die Erde bebte, und die Felsen zerrissen, und die Gräber täten sich auf, und stunden auf die Leibe der Heiligen.
So hat Johann Sebastian Bach den Bericht vom Tod Jesu am Kreuz vertont, wie er im Johannesevangelium überliefert wurde. Der Kreuzestod als dramatischer, nach vorne drängender Ablauf, der eingepasst ist in einen klaren zeitlichen Rahmen.
Also das Ganze passiert ja um ein Passafest herum und Jesus stirbt ja auch. Es wird in so einem Dreitagesschema dargestellt, diese letzten Ereignisse. Und dann der letzte Tag nochmal in Stundentakten sozusagen.
Erklärt Jens Schröter, Professor für Neues Testament an der Berliner Humboldt-Universität.
Und damit wird erzählerisch eben zum Ausdruck gebracht, dass es auf diese Stunde, auf diese Todesstunde, in der dann auch besondere Dinge passieren, zur Zeit des Todes Jesu, gibt es eine Finsternis, obwohl es eben Nachmittag ist und nicht Abend, und der Tempelvorhang zerreißt. Also es wird sozusagen auf einen bestimmten Zeitpunkt hin zugespitzt in der Erzählung von der Passion, der Kreuzigung und der Todesstunde Jesu. Dazu dient das, das so deutlich zu machen, dass es sich auf dieses Ereignis hin zuspitzt.
Die Zeit ist aus den Fugen. Mit Jesu Tod kann der geordnete Lauf der Welt nicht mehr weitergehen. Das ist zumindest die Überzeugung der Gläubigen, die diesen Tod verstehen wollen.
Hora, Stunde. Dieser Begriff hat auch eine besondere Bedeutung. Also nicht nur, es ist jetzt eine bestimmte Stunde, sondern die Stunde der Entscheidung. Eine ganz wichtige, eine entscheidende Stunde. dass also Jesus um die 9. Stunde stirbt. Also das wäre, wenn man von früh um 6 an das zählt, wäre das nach unserer Rechnung Nachmittag um 3. Deswegen ist da auch immer die Todesstunde. Und da wird auch genau dieser Begriff Hora, also um die 9. Stunde, gebraucht.
Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium.
Mit diesen Worten beginnt im Markus-Evangelium Jesus sein aktives Handeln in der Welt. Der Anfang also für das, was dann am Kreuz endet oder eben genau doch nicht endet. Denn auf das Kreuz folgt die Auferstehung und damit eine neue Form der Zeitrechnung, sagt Jens Schröter.
Ab jetzt gelten neue Bedingungen, auf die man sich einlässt. Und das ist für das Zeitverständnis im Neuen Testament im Blick auf das Auftreten von Jesus wichtig, dass das hier also mit solchen Begriffen belegt wird, um zum Ausdruck zu bringen, dass hier eben Zeit in einer neuen Weise verstanden wird. Nicht als etwas, was einfach nur verläuft oder vergeht, sondern dass es eine bestimmte Zeitspanne ist, die ihre inhaltliche Füllung durch das Auftreten von Jesus erhält.
Die Bibel verwendet für diese besondere Zeit eine spezielle griechische Vokabel, nämlich Kairos. Diesen Begriff teilt sie sich mit der griechischsprachigen Antike. Dort ist Kairos ein Gott, der flatterhafte Gott des richtigen Augenblicks, als Gegenspieler zu Chronos, dem unerbittlichen, alles verschlingenden Strom der Zeit. Der Gott des Augenblicks hat eine vielsagende Frisur. Vorne auf der Stirn eine Locke. Daran kann man ihn packen. Der Hinterkopf aber ist glatt und kahl. Wenn der gute Moment einmal vorbei ist, dann ist er auch vorbei. Im Nachhinein bekommt man ihn nicht mehr zu fassen.
Im Neuen Testament, in der Tradition der israelitisch-jüdischen Schriften, ist das Verständnis von Zeit natürlich von Gott, also von dem Gott Israels her gedacht. Also wenn dort etwa in den Psalmen von Zeit die Rede ist, dann ist das auch auf Gott bezogen. Ja, meine Zeit steht in deinen Händen, wäre so ein bekannter Psalmvers. Und vor diesem Hintergrund ist die Rede von Zeit auch im Neuen Testament zu verstehen. Also diese griechischen Begriffe, die erhalten von daher in ihrer christlichen Verwendung eine nochmal andere Bedeutung, als sie im nicht-jüdischen und nicht-christlichen Griechisch haben.
Also aus dem flatterhaften Gott des günstigen Augenblicks wird der entscheidende Wendepunkt einer auf Fortschritt ausgerichteten Heilsgeschichte. Verpassen kann man ihn aber immer noch.
Es wird eine Zeit für dich kommen, in der deine Feinde rings um dich einen Wall aufwerfen, dich einschließen und von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich und deine Kinder zerschmettern und keinen Stein auf dem anderen lassen, denn du hast die Zeit der Gnade nicht erkannt.
Dieser Zeitpunkt des Heils, den man so dramatisch verpassen kann, heißt Kairos. Das Erstaunliche ist nur, auch die ruhigen, geordneten Zeiten für genau das Richtige, wie sie das Buch Kohelet beschreibt, auch sie heißen Kairos, zumindest in der griechischen Übersetzung der hebräischen Bibel.
Steine wegwerfen hat seine Zeit. Steine sammeln hat seine Zeit.
Wir haben uns nur angewöhnt, mit dem Begriff Kairos ein bestimmtes Zeitverständnis zu verbinden, nämlich wir müssen uns jetzt entscheiden. Jetzt ist der Kairos, jetzt ist Zeitenwende, jetzt ist es 5:12.
Sagt Klaus Heusing.
Das ist nicht unbedingt die Deutung der Weisheit, weil die Weisheit eher sagt, es gibt auch den Kairos der Besinnung. Es ist manchmal ausgesprochen gut, sich zurückzulehnen, aus der Zeitachse auszusteigen und sich genauer darüber Gedanken zu machen, was ist eigentlich situativ jetzt angemessen? Wie müssen wir uns verhalten?
Also nicht das Vorandrängen in die erste Reihe bei der Erlösung, sondern auf den Augenblick reagieren, ernst nehmen, was da ist und was ansteht, kluges Handeln lernen. Wie das theologisch und spirituell umzusetzen ist, dazu hat Klaus Heusing gerade unter dem Titel Lebenslehre fast 800 Seiten Theologie geschrieben. Ausdrücklich fürs 21. Jahrhundert, denn das brauche Weisheit mehr als die bisherige Theologie, die der Offenbarung Gottes in der Heilsgeschichte denkerisch hinterherzurennen versuchte.
Dann ist Heil nicht eine Form der Erlösung an Karfreitag von unseren Sünden, wie die alte Theologie immer gesagt hat, sondern dann ist Heil im Grunde genommen immer positive Erfahrungen, die man macht und die einem im Leben weiterhelfen.
Wer über Zeit im Gegenüber zu einem Gott nachdenkt, stößt schnell auf zwei Probleme, ganz egal, wie er dabei Zeit versteht. Das eine ist ein Problem mit der Gerechtigkeit, das andere ist das Problem der Verzögerung. Die Sache mit der Gerechtigkeit ist folgende. Gläubige Menschen erwarten ja darin, wie sie ihr Leben vor Gott verantworten, eine gewisse Konsequenz. Wer sich Mühe gibt und an die Regeln hält, dem soll es gut gehen. Wer darauf pfeift, wer nur an sich denkt, im schlimmsten Fall sogar zu Lasten der anderen, den sähe man doch ganz gerne dafür bestraft. Aber was ist, wenn diese Strafe oder auch die Belohnung nicht eintritt?
Und das ist ein Skandal. Wieso ist der Fromme, der immer wirklich gut handelt, nicht wirklich auch immer glücklich?
Und deshalb, sagt Klaas Heusing, hat die Theologie gelernt, Zeit über die erlebbare Gegenwart hinauszudenken. Denn wenn ein irdisches Leben nicht ausreicht, um alle Konsequenzen der eigenen Handlungen zu erfahren, muss da mehr und anderes sein, eine besondere Qualität von Zeit.
Und ist nicht tatsächlich die Idee der Unsterblichkeit oder der Auferstehung und die Idee eines liebenden Gottes, der alles verzeihen kann, ein Modell, um zu sagen, hier kommt diese Balance, die in der Lebenswelt manchmal nicht mehr vorhanden ist, dass die nochmal in der Ewigkeit doch endgültig und final ausbalanciert wird.
Auferstehung wird so fast zur denkerischen und glaubenden Notwendigkeit. Sie schafft einen Ort jenseits der linearen Zeit, an dem ausgleichende Gerechtigkeit doch noch möglich wird. Das zweite Problem mit der Heilsgeschichte ist das der zeitlichen Verzögerung und es hängt mit der Frage nach der ausgleichenden Gerechtigkeit zusammen. Es liegt darin, dass ziemlich schnell die Zeit ziemlich lang geworden ist. Die frühen Christen waren überzeugt, Jesus würde bald wiederkommen. Er würde zu Gericht sitzen über die Lebenden und die Toten, wie es dann im Glaubensbekenntnis formuliert wurde. Und dann würde eine wunderbare Zeit in einer wie auch immer gearteten Ewigkeit anbrechen. Nur Jesus kam nicht. Dabei war noch Paulus, der als erster über seinen Glauben schrieb, überzeugt, das werde noch zu seinen Lebzeiten geschehen.
Wir, die noch leben, wenn der Herr wiederkommt, haben den Verstorbenen nichts voraus.
Das ist ein Problem, das kann man auch gar nicht wegdiskutieren. Damit hat Paulus sicher nicht gerechnet und andere frühe Christen auch nicht, dass sich die Zeit dann erstrecken wird über viele Jahrhunderte und sogar inzwischen zwei Jahrtausende,
sagt Jens Schröter, der zum Neuen Testament forscht. Damit habe sich aber nicht die Hoffnung auf Erlösung erledigt, auf das, was die Bibel als ewiges Leben mit Jesus beschreibt. Was sich verändert hat, ist die zeitliche Einsortierung. Diese Erlösung wird nicht mehr in der erlebbaren, linearen Zeit verstanden, sondern in eine quasi außerzeitliche Zeit des Glaubens verschoben.
Nämlich insofern, als man auch heute die Ereignisse, die passieren und unser eigenes Leben im Lichte dessen verstehen kann, dass nicht einfach nur Dinge nacheinander geschehen und unser Leben einfach verrinnt, sondern dass es eine bestimmte Qualität und einen bestimmten Bezug hat.
Auch wenn die Wiederkunft Christi auf sich warten lässt. Der Glaube daran, dass die Zeit der Menschen auf der Erde ein Ende haben wird, und zwar eines, an dem abgerechnet wird, an dem es dann wirklich eine Bedeutung hat, wie jemand gelebt hat, dieser Glaube hat sich gehalten.
Am 30. Mai ist der Weltuntergang. Wir leben nicht mehr lang. Wir leben nicht mehr lang.
Der Karnevalsschlager macht zum Witz, was für einige Menschen Teil ihrer Lebenserfahrung ist. Sie orientieren sich auf ein baldiges Ende von Welt und Zeit hin. Immer noch wie die ersten Christen.
Ich kenne das von meinen Großeltern auch, die zu meinem Vater wo gesagt haben, du brauchst nicht noch studieren. Ich erinnere mich daran, dass es schon in dem Zusammenhang war, dass Jesus kommt bald wieder. Und du brauchst dir jetzt nicht solche hohen Ziele zu setzen.
Christina Kessler ist Mitglied der Freikirche der Siebten-Tags-Adventisten. Einer Kirche also, die entstanden ist aus brennender Erwartung des nahen Weltendes.
Meine Großeltern haben sich zum Beispiel ihre Rente auszahlen lassen und haben gesagt, wer weiß, ob wir das noch erleben.
Die Adventisten gründeten sich, als in den protestantischen Mehrheitskirchen niemand mehr auf das nahe Ende der Welt wartete. Sie leiteten aus ihrer intensiven Beschäftigung mit den apokalyptischen Texten der Bibel sogar ein Datum ab. Im Jahr 1844 sollte das Ende der Welt kommen. Doch nach 1844 kam 1845. Die Welt ging nicht unter.
Man hat dieses Datum 1844 dann so verstanden, dass Jesus jetzt für uns ins Allerheiligste geht. Für uns heißt im Prinzip für alle Menschen, die gelebt haben und die jetzt leben, um zu bitten, dass die Sünden vergeben werden, um eine Reinigung zu bewirken bei Gott. Und man hat festgestellt, man kann kein Datum für die Wiederkunft Jesu festlegen. Da gibt es auch eine klare Aussage in der Bibel, dass nur allein der Vater weiß, wann die Welt zu Ende ist oder wann Jesus wiederkommt.
Die Adventistin Christina Kessler will die Offenbarung des Johannes nicht als Fahrplan zum Weltende verstehen. Natürlich kümmere sie sich um eine gute Ausbildung für ihre Kinder, sagt sie. Natürlich übernehme sie auch gesellschaftliche Verantwortung. Auch in der Haltung ihrer Freikirche zur Welt habe sich da viel verändert. Und doch, wenn sie die Zeitung aufschlägt oder die Nachrichten hört, stößt sie immer wieder auf Dinge, die sie nur im Licht ihrer Erfahrung mit der Bibel deuten kann.
Von daher glaube ich schon, dass wir in einer Endzeit leben, dass es nicht mehr wirklich so lange dauern kann, bis Jesus wiederkommt. Aber gleichzeitig räume ich dem auch ein, dass Gottes Zeitrechnung eine komplett andere ist als meine. Und wenn ich denke, die Zeit hat begonnen, oder ich denke es nicht nur, sondern also ich sehe anhand dieser Kriterien, die da in der Offenbarung und in Daniel beschrieben sind, dass wir in dieser Zeit wohl leben. Aber ich glaube auch, dass Gott immer noch den Menschen eine Chance geben will, sich zu ihm zu bekennen und einfach noch nicht zu sagen, jetzt ist Schluss.
Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende.
Wer an das Ende dieser Welt und aller Zeit glaubt, egal wann es nun konkret soweit ist, kommt immer wieder auf eine Lektüre zurück. Auf das letzte Buch der Bibel, die sogenannte Offenbarung des Johannes oder auf Griechisch Apokalypse. Was also gerade nicht Weltuntergang heißt, aber aufgrund der bildmächtigen Visionen dieses Buches schon lange genau so verstanden wird.
Und ich sah, als es das sechste Siegel auftat, da geschah ein großes Erdbeben und die Sonne wurde finster wie ein schwarzer Sack und der ganze Mond wurde wie Blut und der Himmel wich wie eine Schriftrolle, die zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden wegbewegt von ihrem Ort. Denn es ist gekommen der große Tag ihres Zorns. Und wer kann bestehen?
Johannes hat überhaupt keine Lust am Weltuntergang, sondern seine Grunderfahrung, das ist überhaupt in meinen Augen auch die Grunderfahrung von Apokalyptikern, ist nicht zu sagen das Stieren auf die kommende Katastrophe, sondern die Grunderfahrung ist die, dass die Katastrophe jetzt schon da ist. So wie es läuft, ist es zum Heulen.
Was der pensionierte Neutestamentler Klaus Wengst da sagt, klingt erst einmal widersprüchlich. In der Offenbarung des Johannes werden flammende Bilder davon gezeichnet, wie die Welt zugrunde geht. Aber es gehe gerade nicht darum, damit ein Drehbuch fürs Weltende zu entwerfen. Ganz im Gegenteil. Es kann gelesen werden als ein Aufruf zu widerstehen, aufrecht zu bleiben in bedrückenden Zeiten, als eine junge christliche Gemeinde schwerste Unterdrückung durch das Römische Reich erlitt. Klaus Wengst hat die Offenbarung des Johannes für sich entdeckt, als er zu Zeiten der Friedensbewegung in den 1980er Jahren das Neue Testament nach hilfreichen Texten durchforstete. Als Erzählung darüber, wie eine kleine, unterdrückte Gemeinde die Kraft findet, anders zu sein als die herrschende Ideologie.
Diesem Sog zu widerstehen, denke, das ist der Punkt, auf den der Johannes raus will und was sozusagen seine eigentliche Intention beim Schreiben dieses Buches ist, diesen Widerstand und dieses Widerstehen, dieses Nicht-Mitmachen durchzuhalten.
Haben also alle gar nichts verstanden, die in der Apokalypse eine umfassende Vision des Weltuntergangs lesen? Nein, Johannes ist schon getrieben von der Hoffnung und der Erwartung, dass die Welt eine grundlegend andere werden möge, sagt Klaus Wengst. Aber einen Fahrplan zum Untergang, erst die Reiter, dann die Posaunen, dann die letzte Schlacht von Armageddon, hat er nicht verfasst. Die Welt war ihm nicht egal und eigentlich hatte er auch noch viel in ihr vor.
Also muss ich mir schon vorstellen, allein das Schreiben dieses Buches und das Konzipieren dieses Buches, das ist unheimlich kunstvoll aufgebaut. Das dauert doch schon, er weiß wie lange. Also so, man kann doch nicht die Vorstellung gehabt haben, morgen geht die Welt unter, wenn er so ein langes Buch schreibt, mit dem er noch was erreichen will.
Und das offenbar immer noch Menschen anspricht, bis heute. Und vielleicht ist das allgemeine Zeitempfinden ja wirklich gar nicht so weit weg von dem, was das Buch der Offenbarung entwirft. Krieg, Streit, Pandemie und mit der Klimakatastrophe droht eine Veränderung der Welt, die alle Vorstellungskraft übersteigt. Jetzt ist der Zeitpunkt, an dem gehandelt werden muss. Jetzt ist der Kairos. Dieses Empfinden hat nach wie vor Plausibilität.
Mein Lehrer Johann Baptist Metz, katholischer Theologe, hat den Satz immer gesagt, die kürzeste Definition von Religion ist Unterbrechung.
Der katholische Theologe und Philosoph Jürgen Mahnemann ist deshalb aktiv bei der Klimaschutzbewegung Extinction Rebellion.
Von daher sind Blockaden, Aktionen zivilen Ungehorsams für mich wichtig, weil sie für Momente zeitlich begrenzt, das ist wichtig, zeitlich begrenzt, mein Leben unterbrechen und auch das Leben anderer Menschen unterbrechen und uns so Atempausen ermöglichen, über unser eigenes Leben nachzudenken.
Eine wichtige Quelle ist für Jürgen Mahnemann dabei die Offenbarung des Johannes. Unter anderem deswegen, weil aus ihr ein Gefühl für die knappe Zeit im Angesicht der Krise spreche.
Die Apokalypse, die Apokalyptik des Johannes hilft uns, katastrophensensibel zu werden. Die Apokalypse des Johannes hilft uns, ein Bewusstsein von der Befristung der Zeit zu entwickeln. Und nicht nur irgendwann, es ist bald vorbei. Jede Nachfolge gründet in dem Gedanken, dass die Zeit knapp ist. Das heißt, Johannes sensibilisiert uns für die Befristung der Zeit und er gibt uns die erste Aufgabe. Die erste Aufgabe ist nicht, Theologie zu treiben, in dem Sinn, dass wir zunächst von Gott sprechen, sondern wir müssen erstmal von Welt sprechen.
I don't want you to be hopeful. I want you to panic.
Der Prophet hat immer Zeitdruck. Der hat gerne Worte im Munde wie 5:12, 3:12, 2:12, 1:12. Dieses Modell ist auch, wenn man nicht religiös ist, überall aufzufinden. Ich denke an die prophetische Greta Thunberg und sie ist eine säkulare Prophetin. Die Greta Thunberg ist jemand, die genau das gleiche Modell vor Augen hat, säkular verkürzt, wenn man so will. Dass man sagt, ja, die Welt ist schlecht und es liegt am Menschen. Das Klima ist zerrüttet worden durch menschliche Gier und wir müssen gegensteuern. Und zwar jetzt, sofort.
Der Theologe Klaas Heusing will die Augen vor den gegenwärtigen Krisen gar nicht verschließen. Und doch verweigert er sich dem Zeitdruck des Propheten. Er bevorzugt das Herangehen des Weisheitslehrers. Klug und vorausschauend handeln, Menschen mitnehmen, nicht vor den Kopf stoßen und zum Aufwachen zwingen wollen. Denn das generelle Empfinden von Krisenzeit, sagt Heusing, rufe nicht nur Protest hervor. Bei seinen Studierenden beobachte er ein ganz anderes Verhalten. Den Augenblick nämlich wieder wertzuschätzen und sei es aus nackter Notwendigkeit.
Es fällt uns doch allen auf, es wird jetzt plötzlich von Work-Life-Balance geredet. Und zwischen würde man eher sagen, die meinen gar nicht Work-Life, sondern die meinen eher Life-Work-Balance. Ja, wo man sagen muss, da ist eine ganz andere Bewertung auch von Zeiten. Die denken auch mit der Rente, das wird nicht klappen. Das heißt, das darf ich nicht aufschieben. Das muss ich jetzt irgendwie auch in meiner Arbeitszeit schon irgendwie einplanen, einpassen, einbetten. Wir müssen Menschen klug machen für Krisensituationen.
Welcher Umgang mit der Zeit hilft in der gegenwärtigen Krise? Ein prophetischer, drängender oder ein weisheitlich bildender? Die Hoffnung ist vielleicht, dass beide genug Zeit verschaffen. Nicht für die Katastrophe, sondern zunächst überhaupt fürs Weiterleben. Und optimistisch gedacht, für einen Neuanfang, eine neue Zeit.
Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und das Meer ist nicht mehr.
Kirsten Dietrich über Zeit und christliche Hoffnungen.
RBB 24 Inforadio Spezial.